als Autorin unterwegs. So, jetzt steht da unten, die Besprechung wird aufgezeichnet. Mensch, ich komme ins Fernsehen, das ist toll. So, jetzt sind wir 18 Leute und ich starte einfach mal in einer Minute sachlich und fachlich und gib uns allen einen Einstieg. Mich freut es, dass ein paar Leute sich für Designthemen interessieren. Also erstmal kurz zur Sache. Mit den Universal Windows Plattform Apps haben wir jetzt eine App für alle Geräteklassen auf der Windows-Plattform, was mich als Designerin total begeistert, dass das so ist. Also auf einer Basis kann ich also jetzt für kleine Smartphones bis zum großen Fernseher und on top noch am Rande die Mini-IoT-Geräte bis hin zu den Riesendingern alles bedienen. Als Designer hat das zur Folge, dass ich eine einheitliche User Experience, also ein Benutzungserlebnis, was konsistent ist, für den Nutzer ausliefern kann. Und damit hält für mich der Begriff Universal Windows Platform Apps das, was der Name verspricht. Das fand ich ehrlich gesagt bei der letzten Runde, also mit den Windows 8.1ern, noch nicht so ganz gelungen. Jetzt haben sie es wirklich geschafft. Übergreifend über alle Geräte haben wir jetzt Konzepte, Bedienkonzepte und grundlegendes UI-Design, was sich über alle Plattformen ziehen kann. Inhalte, Texte, Datenbanken stehen den Apps einmalig zur Verfügung. Ich muss also nichts doppelt anlegen. Code und Funktionen einmal machen, konsistent. Ich brauche nur eine UI-Maske und das hat eben diese einheitliche User Experience dann als Ergebnis. Von den Grundlagen her, ich finde einiges, also das Bildmaterial ist im Großen und Ganzen von der Microsoft-Plattform. Und ich finde, das spricht wunderbar, dieses kleine Bildchen. Das ist nämlich der Abstand des Nutzers zum Gerät und das prägt diese ganze User Experience. Also das kleine Phone habe ich in der Hand und der Surface Hub, dazu stehe ich halt ungefähr 2 Meter entfernt und desto weiter ich entfernt bin, desto größer werden die Elemente dargestellt. Und diese universelle Denke und dieses universelle Prinzip wird realisiert durch einen schicken Skalierungsalgorithmus in der UI-Darstellung der Elemente. Das heißt, eine 24-Punkt-Schrift oder ein 320 Pixel großes Element wird hochgerechnet auf die optimale Darstellung. Illustriert das Bild, glaube ich, auch ganz gut. Die universelle Eingabe und damit auch smarte Interaktion wird dadurch realisiert, dass das System erkennt, wie der Nutzer es bedient, also mit welchem Input, ob jetzt mit dem Finger, mit der Maus oder der Tastatur man an die Controls rankommt und entsprechend übers UI agiert. Das heißt, für Touch werden die Sachen größer dargestellt und für Desktop halt kleiner, weil ich das mit der punktgenauen Maus erwische. Die Steuerelemente sind geräteübergreifend, waren Probleme in der Vergangenheit. Jetzt kann ich alles für alle Geräte einsetzen und parallel und zwar mit allen States, die dazugehören, auch egal, ob es eben Touch oder Maus oder so ist. Also man hat für alles auch was Funktionales im Hintergrund. Die optischen Ausprägungen der Controls sind auch universell, sind in zwei Kontrastarten, also hell und dunkel, per Standard ausgeliefert, mit integrierten Animationen und optimiert für den Einsatz auch mit Multilingualität, also sodass man mehrere Sprachen auch ohne irgendwelche Probleme anbinden kann, zum Beispiel beim Richtungswechsel und auch für Barrierefreiheit, was ja nun auch sehr schön ist. So, und es gibt Vorlagen, da bin ich semi-begeistert. In PowerPoint, an sich ist der Gedanke sehr schön, die sind nur einfach noch nicht fertig. Also das ist platt gesagt eine halbgare Auslieferung, was da zur Verfügung steht. Einmal in PowerPoint für Konzepte, aktuell nur in Kombination mit Visual Studio. Später soll das aber auch ohne Visual Studio möglich sein, über den sogenannten Storyboard-Modus dann zu bedienen. Storyboard-Modus, sorry. Und Vorlagen für Illustrator, den wir Designer klassisch benutzen. Also begeistert mich im Grunde, aber das hätten sie dann auch ganz fertig machen können. Kurz was zu den Geräteklassen, die nun bedient werden und ihren Eigenarten. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Das sind die super kompakten Dinger, also Microsoft Band als Wearable oder oder an Geräten, Industrie oder im Haushalt verbaut oder auch in Autos. Sie sind zumeist per Touch oder Tasten daneben bedienbar oder sprachlich steuerbar. Ich habe jetzt mal als Prozentwert 50% angedeutet. Es ist eigentlich ja, es ist nicht so, ist kein fixer Wert, sondern es ist nur kleiner als das kleinste Smartphone. Und sie sind auch manchmal überhaupt nicht vorhanden, weil nur Daten übertragen werden. Von den Formatausprägungen gibt es Breite, also extra Breite, oder halt so Landscape-Sachen, wie so zum Beispiel an einem ja, Zahnarztstuhl oder sowas dran sind, so ein Touch-Device, ein kleines. Die an sich kleinste Einheit ist das Smartphone, hat da aber auch eine Skalierung bis zum Phablet hoch, wird primär mit Touch-Input, aber mit Einhandbetrieb sozusagen bedient und ist in Größen von 3,5 bis 7 Zoll bedienbar und hat noch als Besonderheiten, naja, dass man damit telefonieren kann, sowieso plus Kamera, Mikrofon und die Bewegungssensoriken und hat nur hoch und quer zu bieten in den Start hier. So, da muss ich mir Gedanken drüber machen, wie soll es denn querformatig zum Beispiel aussehen. Tablets sind also Telefon immer nur mobil einsetzbar, Tablet auch mal stationär sozusagen auf dem Sofa, wo ich dann auch mehr Internetbandbreite zur Verfügung habe, dehnt sich bis zum Convertible, ist auch primär Touch und Stift bedienbar, auch Voice, aber hat eben nicht die Telefonfunktion und liegt hier in diesem ja, mittleren Größensegment 7 bis 13 Zoll. Was das für Implikationen hat, kommt dann alles später noch. Dann haben wir als nächste Größestufe den Desktop-PC mit den Ausprägungen vom Laptop über den Desktop, im krassen Fall mit zwei Monitoren und ja, verschiedensten Größenausprägungen, wo eigentlich Tastatur- und Mausbedienung besonders prägend sind. Und hier haben wir in den Einzelansichten einer App nochmal verschiedenste Variationen, also Fullscreen, Snapped, dreimal Medium oder als Besonderheit natürlich auch die freien Fenstergrößen, weil ich die hier anfassen und aufziehen kann. In den Guidelines ist es nicht aufgeführt, aber wir wünschen uns, dass das dann bald mal kommt und es ist ja auch angedacht, die Xbox am Fernseher, die wird indirekt bedient durch Controller oder also sprich wie eine Projektion, also von der Bedienung her wie eine Projektion zu sehen, bis zur Mehrpersonennutzung an einem Gerät, also es ist nicht mehr eine Person und ist halt mit der Gestensteuerung primär anvisiert. Und hat halt da verschiedenste Größenausprägungen bis zur Luxusausführung 70 Zoll. Interessant ist hier natürlich die Kinect mit der Gestensteuerung, die ja auch am Desktop, aber hier primär angedockt werden kann. Und als schickes Ding, was wir alle gerne im Büro und zu Hause hängen haben wollen, den Surface Hub, der auch indirekt gesteuert wird, aber da auch noch mit Stift und Touch rangegangen werden kann, mit Mehrpersonenbedienung in Supergröße von 84 Zoll. Und theoretisch muss man für alles einen Designentwurf machen. Und na, nicht nur theoretisch, sondern praktisch auch an alles denken. Ja, wie kriegt man denn jetzt alles unter einen Hut? Daher mal die Gedanken über Planungsprozesse. Lars, haust du mir zwischendurch mal Zeiten rein, bitte? Nicht, dass ich übers Limit raus schwätze. Wie lange habe ich schon? Oder kann mir irgendjemand eine. Ah, super, danke Marco. Also bei der Planung einer App müsst ihr euch relativ Nein, nicht nur relativ frühzeitig. Als allererstes, bevor ihr anfangt zu entwickeln, bitte, bitte stellt euch die Frage, wer ist eure Zielgruppe und wofür macht ihr das Ganze? Von meinen Jungs weiß ich, am liebsten direkt losmachen und alles ausprobieren, aber es ist schön zum technischen Kennenlernen, wenn ihr wirklich eine App fertig kriegen wollt. Die Fragestellung, wer soll die App nutzen? Also ich habe es jetzt hier mal so als ein Beispiel aufgeführt, wie man das definieren könnte, also IT-Interessierte zum Beispiel, und wozu dient die App? Finden von MVPs, aktuelle Informationen, Kontakte herstellen. Und was ist denn USP? Also das ist ein Begriff aus der Werbung, sowas wie die Besonderheit. Was unterscheidet euren Ansatz von allem anderen, was es schon gibt? Damit er nicht das 100. Angry Bird macht, sondern wirklich was Besonderes. Wenn man das so definiert, dann kann man sich natürlich mit der erstbesten Idee zufrieden geben, aber davon ist absolut abzuraten. Macht mal mehrere Ideen nach diesen wirklich einfachen Fragestellungen, also es ist wirklich kurz und knackig, und vergleicht die nach, wie könnte denn die Chance sein einer solchen App? Welche Risiken gibt es? Also ist meine Zielgruppe groß genug? Eine vorherige Aufwandsabschätzung mal so grob in die Tüte gesprochen. Und wie viel Spaß wird euch das machen? Weil sonst hält man nicht durch, wenn es keinen Spaß macht. Macht euch auch erste Gedanken dazu, wie will ich vielleicht damit Geld verdienen? Weil nur Ruhm und Ehre ist es halt auf Dauer auch nicht. Und am besten lasst der andere darüber beurteilen, ob das nur gut ist oder nicht. Wenn ihr denn dann jetzt eine Idee gefunden habt, dann skizziert mal die ganz grob auf in Seiten und zwar nach Szenarien. Also ich will informieren, das heißt, ich gebe Infos ab, mache eine Übersicht, ich mache Einzelseiten, ich informiere über ein Programm, habe einen Twitter-Channel zum Beispiel, das kann ich alles in der Startseite anreißen und Unterseiten bilden. Es ist wie eine Seitenstruktur als Organigramm. Und daran kann man auch den Informationsfluss innerhalb einer App abbilden. Wenn ihr das dann, also das wären quasi Einzelseiten. Ich gehe nochmal jetzt einen weiter. Wenn ihr diese Seiten definiert habt, dann könnt ihr euch mit PowerPoint reinstürzen und geht ins Detail. Nehmt euch da am besten eine mittlere Größe und reißt da an, was ihr machen wollt. Sollte fürs Erste reichen, hängt mit der Seitenmenge natürlich auch zusammen. Bei den PowerPoint-Sachen, wie gesagt, Achtung, ist leider noch unvollständig, aber vielleicht klappt es ja dann in nächster Zeit. Und erst wenn eine Sicht fertig ist, dann lohnt es sich, die anderen Plattformen eventuell auch noch auszuarbeiten. Hier geht es nur um reines Interaktionsdesign, also nicht, wie das Ganze optisch schick und schön ist, sondern wie sich hier Inhalte und Abläufe und ja, Interaktion, also wo klicke ich, wo navigiere ich, verhalten. Wenn diese Schicht erledigt ist, dann kommt erst die wirkliche Designsicht. Das machen wir Mädels beim Design üblicherweise mit dem Illustrator. Werden viele Kollegen auch so machen. Vorher war es Photoshop, jetzt ist die Plattform oder die sind die Vorlagen in Illustrator, finde ich super gut. Aber man kann es auch teilweise direkt in die Solution reinmachen, ist dafür vorgesehen bei den Universal Apps. Aber egal, womit ihr es macht, stellt euch ein paar Fragen im Vorfeld. Also grundlegend geht es nicht darum, was gefällt euch, sondern was wird dem anderen gefallen. Also das Futter muss dem Fisch schmecken. Also wen wollt ihr damit locken und welche Nutzer wollt ihr angeln? Die müsst ihr ansprechen. Und ihr müsst wissen, was denen schmeckt und eure Farbsprache, Formsprache und typografische Sprache und Bildsprache sollte darauf abgestimmt sein. Also wenn ich ein Spiel habe, dann muss das entweder für Kinder, dann muss das natürlich irgendwie sehr, vielleicht comicartig und sehr, sehr leicht und freundlich sein. Bei einer Informations-App alles sehr geradlinig und sachlich, vielleicht in Blau-Grautönen, um ganz klar die Dinge rüberzubringen. Je nachdem, wenn ihr einen Geldgeber dabei habt, dann müsst ihr auch die Marken Gegebenheiten mit beachten. Also sprich, nicht nur nach eurem Gusto auf schick und schön gehen, sondern ja, wenn Coca-Cola mitspielt, dann muss das halt irgendwas mit Rot und Weiß und Ähnlichem sein, sonst gibt es kein Geld. Wie gesagt, das sollte dann in Design gegossen werden, in irgendeiner Form. Für einen Screen reicht oft. Die andere Sicht ist die funktionale Sicht. Auch hier, bevor man losentwickelt, vielleicht einfach mal runterschreiben, schriftlich, was sind die Features, die ihr anvisiert, passend zu den Szenarien und zu euren definierten Interaktionen. Aber auch, was bietet euch die Plattform an? Kann man spannende Sachen machen mit dem Mikro, mit Gestensteuerung, mit der Kamera? Kann man in andere Apps reingehen, also kann man Sachen teilen, rüberreichen, wie muss ich auf Touch eingehen? Das sind alles so funktionale Punkte, die ihr beachten müsst. Und wenn die Zeit möglich ist, dann es zulässt, dann macht einen Prototypen statt es direkt umzusetzen in der finalen App. Das nur mal kurz als Reminder. Der erste Eindruck zählt. Nochmal danke, Marco. Die Store-Seite, das ist das, wo ihr eure Nutzer schon abholen müsst durch ein gutes Logo. Ein App-Icon, was im Grunde genommen den Zweck der Applikation zum Ausdruck bringt, klar und eindeutig ist und vielleicht auch, und nicht nur vielleicht, sondern auch ein bisschen cool und nett aussieht. Mit Notifications holt ihr, also das sind die mit den kleinen Erinnerungen, holt ihr die Leute immer mal wieder ab, aber es muss natürlich sinnvoll sein und nett und in entsprechend dezenten Rhythmen. Und wenn die App geöffnet wird, sollte die Startseite natürlich in jeder Form, egal auf welchem Level ihr seid, ansprechend und hilfreich sein und nicht einfach nur ein leerer Screen mit zwei, drei Buttons drauf, je nachdem, was ihr zwischen habt. Also ich versuche mal so eine Art Checkliste für Qualität euch zu übergeben. Wenn ihr euch da ein bisschen dran haltet, das kommt noch on top dazu, zu dem oben genannten oder eben genannten, dann soll es vielleicht eine erfolgreiche App werden. Also euer Screen Design sozusagen daran vergleichen. Ist es interessant für die Zielgruppe? Also trifft es das wirklich? Lädt es zur Wiederverwendung ein oder ist das eine Masseninformation und man kommt nie wieder? Ist es ansprechend dadurch, dass er irgendwie was persönlich damit machen kann oder es verändern kann auf seinen Bedarf hin? Nutzt es irgendwelche intelligenten Gerätefunktionen? Ist es schön? Also ist ein ansprechendes Look and Feel und ästhetisch und ist die Interaktion schlüssig? Das alles mal abchecken und dann erst losentwickeln. Ja, und die Geldfrage solltet ihr auch nicht aus dem Auge lassen. Also plant eure Monetarisierung im Vorfeld. Es gibt viele Möglichkeiten, die kann man auch direkt von vornherein anbinden. Werbung interessant einbinden. Will ich paid und dann will ich bezahlte Lösung mit einer Trial-Version im Vorfeld? Möchte ich innerhalb der App etwas verkaufen? Oder will ich es vielleicht zusammen mit Hardware verkaufen? Oder als Service für etwas Drittes? Und weil ich noch gar nicht, was ich vergessen habe, Affiliate-Programme wird es geben. Ist auch eine Möglichkeit des Geldverdienens, also zu anderen Apps oder anderes bewerben. Und wie möchte ich meine App verbreiten? Möchte ich nur über den Store gehen oder baue ich vielleicht parallel eine Website auf, wo ich schon Fans ziehe? Oder ziehe ich mir Fans über Facebook? Mache ich klassische olle Printwerbung? Also verschiedenste Maßnahmen sollte man eigentlich schon vor dem Publishing geplant und geklärt haben und auch angegangen haben. So, jetzt konkret zum Design machen und zu dem, was dann später auch beim Lars dann in der Umsetzung ganz deutlich so rüberkommt, weil er das quasi am praktischen Beispiel macht mit Wursteln im Code. Beim Design gibt es jetzt durch diesen Effective Pixel Prinzip ein intelligentes Raster, auf das man sich aufsetzen sollte. Sonst wird es blurry und dann funktioniert diese ganze Skalierung nicht. Man muss also in einem Vierer-Raster bleiben und dabei absolut pixelgenau sein. Das gilt für Designer im Illustrator, aber das gilt auch für die Umsetzung dann später in der Markup, ganz wurscht, ob HTML oder XAML. Bei den Geräten gibt es ein paar Stufen, auf die man anvisieren kann und man kann diese Prozentwerte, die ich eben genannt habe, die beziehen sich auf Pixelwerte, wobei nur die ersten genau sind. Da oben habe ich ungefähr geschätzt, das muss ich noch nachkorrigieren. Also einer der Kernpunkte ist eine Phone-Applikation sollte mit einer beim Hochkantformat mit einer 320er Pixelbreite angelegt werden. ein Tablet mit einer, also Phablet-Tablet, je nachdem, mit einer kleineren Größe, mit einer 720er oder halt auch mit einer 1024er entsprechend, die größere Variante bis hin zu Desktop. Das sind, also es reicht im Grunde genommen, 3 oder 4 Stufen auszudesignen, aber dann in diesen, ja, Design-Haltepunkten sozusagen. Wenn man das Grunddesign gemacht hat, kann man diese 3 Stufen dann anvisieren. So, jetzt habe ich aber nun eine ganze Menge unterschiedlichen Inhalt und den muss ich auf verschiedenste Art und Weise unterbringen. Also beim kleinen Telefon, da habe ich verschiedenste Möglichkeiten, nennen sich reaktive Designtechniken. Also sie reagieren auf das Device. Ich kann die Sachen in der Position ändern, also auf dem Phone und auf einem Tablet quasi statt untereinander nebeneinander packen. Ich kann sie in ihrer Größeneigenschaften ändern und damit den Screen adäquat füllen. Ich kann eine komplette Neuanordnung der Elemente erzeugen, zum Beispiel also durch ein mehrspaltiges Design oder komplette Umpositionierung. Ich kann über Ein- und Ausblenden von Elementen arbeiten und damit den Screen adäquat und sinnvoll für den Nutzer befüllen. Und ich bleibe immer noch, ne, wir bleiben immer nur in einer einzelnen Maske. Und das sind die Sachen, die hier die dann sich auf Device bezogen unterscheiden. Kriege ich noch meine Zeit? Bitte. Dankeschön. Kann ich auch Elemente ersetzen und was komplett anderes anbieten, was device-abhängig interessanter ist für den Nutzer. Oder ich kann auch meine Architektur ändern. Also auf dem großen Screen passt halt einfach mehr drauf. Bei einer klassischen Master-Detail-Darstellung wie hier kann ich dann auf 2 Unterscreens gehen. Und ach so, ja, das sind die Themen. Der Lars, wie gesagt, zeigt gleich, wie das Ganze in der Praxis geht. Zum Thema Aufbau einer App müssen wir uns 3 Kernbereiche vornehmen, nämlich einmal die Navigationselemente, sage ich gleich was zu, dann die Befehlselemente und die Inhaltselemente. Jeweils gibt es da Vertiefungen dazu. Je nach Content, den ich habe, bieten sich unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten oder Steuerungsmöglichkeiten an. Also wenn ich zum Beispiel einen Content habe, den ich intensiv bearbeite, dann ziehe ich den am besten schön groß auf und biete dann oben drüber gelagert so eine Art Menübar an. Das funktioniert im Kleinen und im Groß ganz gut. Und wenn ich viel Inhalt habe, zum Beispiel bei Kundenkontakten oder wie hier bei Börsenwerten oder ähnlichem oder Preislisten, dann gehe ich am besten auf Master-Detail-Ansichten, wobei sich das hier wahrscheinlich auf 2 Screens verteilen wird. Da passt das UI-Muster der Master-Detail-Ansicht gut bei vielen Datenbeständen. Habe ich eine breite Navigation, kann ich nach einem fast ähnlichen Prinzip, aber hier kommt das halt von der Navigation her vorgehen. Das heißt, ich habe eine Navigation rechts im Phone, verteilt es sich nach unten hin, Quatsch, links im Phone verteilt es sich nach unten hin und hier habe ich daneben halt den Inhalt stehen. Dann haben wir das, was wir aus der Desktop- oder Phone-Geschichte kennen, die Tabs oder die Pivots, die machen nichts anderes als Einzelbereiche, zumeist unter sich oder halt auch neben sich. Das ist nämlich im Grunde auch eine verdrehte Pivot-Darstellung, aufzurufen und rufen dann komplett unterschiedliche Bereiche hier jeweils auf. Also auch bei breit angelegten Applikationen interessantes UI. Verhalten. Hier hängen wiederum bei den Navigationen hängt wiederum die Struktur, die wir eingangs definiert haben, ganz stark damit zusammen, was ich denn für ein Navigationsmuster bediene. Also ich habe die flache Hierarchie am Anfang mit gleichwertigen Informationen. Da passt die Tab Control sehr gut dazu oder das sogenannte Navigationselement hier auf der linken. Wenn ich allerdings eine hierarchische Navigation habe, also mit Tiefe, dann ist die Hub Control, wie wir das aus Windows 8 kennen, mit dem mit den attraktiven Kernbereichen und dann einer Vertiefung oder die Master Detail-Lösung das bessere Navigationselement. Also das heißt, ihr habt eingangs definiert, wie verhalte ich mich hier und wisst hier eigentlich schon, welche Navigationselemente ich idealerweise nutze. Es ist mit diesen zwei Arten nicht getan, sondern sicherlich wird eine App Mischformen haben. Desto größer sie wird, desto wahrscheinlicher ist es. Und dabei gilt es halt, eine Ausgewogenheit zu schaffen, also versucht quasi auf einer Ebene gleichwertig zu sein und hierarchisch dann über die Ebenen hinweg sozusagen. Ja, und dann gibt es natürlich noch bei dem Navigieren noch den Back-Button, der nicht vergessen werden sollte. Dankeschön, der nicht vergessen werden sollte. Und den müsst ihr zumindest im Interaktionskonzept vorsehen und später auf dem UI natürlich auch. Und gerätespezifisch ist auch manchmal auf dem Gerät und auch nicht. So verbindet sich das Ganze dann. Und hier kann man jetzt wieder einen Schritt tiefer gehen in diesen, wenn ich die Navigation habe, habe ich im Pendant dazu Befehle in den einzelnen Screens. Die führe ich auf den, beziehen sich meistens auf den Content. Dafür ist die Command Bar vorgesehen und es gibt noch andere Dinge, wie ich quasi Befehle und Interaktionen auf die Elemente im Content ausübe. Hier mache ich das mit Menübars. Wenn ich also diesen Active Canvas habe, also sprich ein Bild oder ein Video, was ich hier bearbeite, dann mache ich das meistens auf dem Content selber. Oder ich habe die Möglichkeit, wenn es kleine Elemente sind, dann diese Kontextmenüs aufzurufen. Die werden übrigens alle auch Größen angepasst auf den Systemen. Und das ist per Standard meistens Text, kann man aber auch pimpen. Ja, und dann gibt es die Dinge, die sich über den Screen legen, nämlich Pop-ups oder Flyouts, je nachdem, ob sie quasi am Rand oder in der Mitte positioniert sind und ja, was an Interaktion vorgesehen ist. Bei den ganzen Interaktionen müssen wir halt nur noch im Auge haben, nur in Anführungszeichen, dass das mit allen Interaktionsarten, also mit allen Eingabearten zu bedienen ist. Und das muss übers Testen dann sichergestellt werden. Aber auch beim Interaktionsdesign und bei der Anordnung, Entschuldigung. Bei der Darstellung der Inhalte gibt es auch wieder, ja, quasi je nach Zielsetzung andere Szenarien. Nein, umgekehrt, je nach Szenario andere Möglichkeiten und Darstellungsformen. Und im Grunde genommen teilt man das nur in drei Themengebiete. Nämlich die konsumorientierte App, das ist alles, wo ich jedwede Form von Inhalten in textueller, bildlicher, Videoform quasi passe. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Hört ihr mich wieder? Jo, danke. Danke fürs Feedback. Also je nachdem, also ich habe hier ich habe hier halt große Mengen von Inhalten, die passiv konsumiert werden. Das heißt, die Controls, die hier eingesetzt werden, sind Media Bars oder Image- und Video Controls, aber natürlich auch Typografie für textliche Inhalte. Bei Dingen, die bearbeitet werden, da geht's natürlich, da liegt auch wieder der Inhalt im Fokus, aber in Interaktion damit. Das heißt, ich habe hier eher so ein Active Canvas und Menüs oder Kontextmenüs, wo ich also direkt mit interagieren kann. Das ist die sogenannte erstellungsorientierte App. Also ich mache hier selber etwas. Ich male ein Bild oder ich schreibe einen Text. Also auch Word ist eine erstellungsorientierte App oder PowerPoint. Und dann gibt es die interaktionsorientierten Apps. Das sind häufig auch Sachen im Line-of-Business-Kontext, wo die Nutzer maximal mit den Inhalten interagieren, Formulare eingeben, Daten auswerten, daran was verändern, Dinge von A nach B bewegen. Und ja, von daher ist da maximal an interaktiven Controls dann auch im Inhaltsbereich vorzusehen. So, nächster Schritt. Das war alles statisch. Damit es richtig gut wird, sollte man Bewegung in das Ganze reinbringen und charmanterweise ist auch ganz viel vorgesehen vom System. Grundlegend ist bewegen, also Dinge, die bewegt sind, bewegen uns auch emotional. Also wir fühlen uns eher davon angesprochen. Man kann mit Bewegung die Blickführung unterstützen und Bewegung unterstützt auch den Eindruck von Nutzerfeedback. Also auch selbst wenn ich diesen Eindruck eines gedrückten Knopfes oder auf dem Touchscreen, ist ja auch so ein Nutzerfeedback da. Was kann ich animieren? Ja, im Grunde genommen alles, wo es mir wichtig ist, zu zeigen, dass hier was passiert. Also Übergänge zwischen einzelnen Seiten, Interaktionsverhalten in Controls, also Drag-and-Drop-Verhalten, dann das Element mit animieren. Ich kann inhaltliche Änderungen mit Animationen begleiten. Ich kann das Wischverhalten durch Animationen verstärkt darstellen oder natürlich auch einblenden und ausblenden von Dingen und Pop-up-Verhalten. Was besonders schön ist als für mich als Designer, und ich kann nämlich alles weitere auch noch animieren, was die gesamte Story unterstützt. Also dekorativ geht da auch noch mal alles. Wie mache ich das? Das Schöne ist, vom Hause aus ist da so ziemlich alles drin im System. Also muss mir erstmal, wenn ich auf Standardebene unterwegs bin, keine große Platte über Animation machen. Und wenn ich was Eigenes mache, empfehle ich absolut und unumgänglich Blend dafür, um Animationen umzusetzen auf der Windows-Plattform. Es geht schnell und ist super easy, und wer Flash oder sowas gemacht hat, wird damit klarkommen. Was auch noch bei der Gestaltung von Apps zu berücksichtigen ist, aber gerne mal ignoriert wird, sind Schnittstellen zu Geräten. Also wenn ich mir überlegt habe, ich will was, so Schnittstellen zu Geräten kann einerseits Settings sein. Das wird dann in dem Settings-Panel, was sich so drüber legt, über die Applikation abgehandelt, muss auch gestaltet und durchdacht werden. Das kann zum Beispiel auch die Hilfe sein. Andere Interaktionen mit dem Gerät wie Audio, ja, Aufnahmen oder Ausgaben mit den entsprechenden Controls, muss ich mir entweder Gedanken drüber machen oder auch entwerfen, aber es liegt natürlich auch viel als Standard vor. Und bei der Kamera ist natürlich besonders viel zu bedenken. Also sprich, wenn ich es anbinde, muss ich bedenken, ich kann Aufnahmen machen, ich kann sie bearbeiten und wieder ausgeben oder auch teilen. Und dazu braucht es nicht unbedingt viele Screen Design Entwürfe, also nicht unbedingt Look and Feel, sondern mehr, ja, wie ist hier Interaktion vorgesehen? Das ist mehr eine Interaktionsdesign-Sache. Das Gleiche gilt für ja, Ortungsfunktion. Also muss ich im Design eigentlich dann auch vorsehen, dass ich, wenn ich damit arbeite, also auszulesen, wo ich bin, dass ich auch eine Karte anbiete und wie ich dann die Punkte interessant und interaktiv nutze und nicht nur hier Pratsch, hier bin ich, sondern dass ich vielleicht auch Mehrwertinformationen, was ist drumherum, auch wieder Interaktionsdesign, Konzeptionsarbeit. Je nachdem, was ich mache, ist die Druckeranbindung natürlich auch nicht schlecht. Und wenn es gerade im Line-of-Business-Kontext kann es auch interessant sein zu sagen, ich gebe ein Ding als druckeroptimiertes extra UI aus, wo ich dann denselben Content nochmal in einer printbaren Form anbiete. Muss ich mir Gedanken drüber machen im Design, einmal wie ich es anbiete und wie es dann hinten rauskommt aus dem Drucker. Bei den Steuerelementen, sorry, das ist so viel, das habe ich jetzt nur mal auf die wichtigsten Gruppen zusammengefasst, und das soll dann auch bitte reichen. Ich hatte schon angedeutet, es gibt Standard-Controls, die sind über alle Systeme da, und ich habe die einfach nur geclustert nach, es gibt Layout des Contents, wo ich verschiedene Arten habe, also Rasterdarstellungen, Listendarstellungen oder die Flip-Ansicht, wo so rumgedreht wird, dann für die Navigation den Hub oder die Master-Detail-Seite oder den Split-View oder eben auch die Tabs. Für die Interaktion im Kontext sind dann eher sowas wie Checkboxen oder Kalender oder Bezeichnungen, Karten und Ähnliches interessant oder unten und an den Seiten die Befehle entsprechend. Als für diese Bereiche sinnvolle Contents. Also man würde einen App-Bar-Button nicht irgendwo mitten reinsetzen. Macht keinen Sinn. Wo wir Gestalter auch drüber nachdenken müssen, ist das Thema, was ist denn mit anderen Sprachen? Wenn ich möglichst viele, eine möglichst große Zielgruppe erreichen will, macht es absolut Sinn, auch mehrsprachig zu gehen. Ich kann damit auf verschiedenste Märkte ausrollen und ich kann auch einfach größere Nutzergruppe aufbauen. Also lohnt sich darüber nachzudenken, aber es ist halt auch ein Stück weit Aufwand. Hier muss der Text als Herzstück des Ganzen bedacht werden, übersetzt werden. Dazu gibt es Tools, die helfen. Also das Multilingual Toolkit. Die Typografie muss über mehrsprachige Fonts gegebenenfalls gewährleistet werden. Ihr müsst über die Unterschiedlichkeit von Sprachlängen, also Französisch ist fast doppelt so lang wie Englisch, nachdenken. Die Ausrichtungsänderung von bei Leserichtungen, also Arabisch geht in die andere Richtung und damit auch die Bedienänderungsrichtung. Vielen Dank. Und die Schriftgrößen bei japanischen Schriftzeichen oder asiatischen macht zum Beispiel auch Sinn, die Schriftgröße noch zu erhöhen, weil da ja ein Wort in so einem Zeichen drin stecken kann oder mehr. Dann gibt es auch Bildsprachen, die je nach Kulturkreis anders sind. Also bei der Auswahl der Ikonografie zumindest mal überlegen oder also nicht, dass das was Grenzwertiges wird und ihr eure Nutzer vertreibt. Und all eure Ergebnisse müsst ihr dann im Ernstfall auch in App-Assets für die entsprechenden Sprachen zur Verfügung stellen oder ihr verzichtet auf Typografie durch sogenannte Extended Splash-Screens oder durch das Einblenden von Typo. Und bei den Store-Assets gilt das Ganze auch nochmal. Ja, wenn man besonders nutzerfreundlich sein will, dann hilft man dem Nutzer. Und zwar gibt es da auch noch ein paar, es gibt einmal Tipps und es gibt technische Möglichkeiten. Das eine, also das Thema selbsterklärende UIs, fand ich sehr erfreulich, dass das auch jetzt in den Guidelines mit zu finden war. Also es gibt Prinzipien guter Usability. Und wenn ihr euch an Einfachheit orientiert, dann seid ihr schon mal auf der richtigen Seite. Die Hilfe sollte man möglichst im Kontext direkt anbieten. Eine Interaktion, also wenn jemand hilfesuchend ist, nicht blockieren und Anleitungen, die nicht mehr relevant sind, dann auch wieder ausblenden, weil sonst fühlt der Nutzer sich gegängelt und wie ein Idiot behandelt. Also seid sparsam damit, aber seid gut damit. Und selbsterklärende Texte helfen halt auch. Wo kann man noch zusätzlich Hilfe anbieten? Einerseits durch eine Einstiegsseite am Anfang und andererseits bestehen auch die Möglichkeiten, innerhalb der App-Settings Hilfe anzubieten. Und was man ich glaube mit 8.1 ist das aufgekommen, mit diesen kleinen Flyouts, um das UI kennenzulernen, ist auch eine valide Methode, dass man so kleine Flyouts einblendet, aber nur ein paar Mal, sonst nervt's. Und ein bisschen was zum Thema Typografie, das ist auch im System direkt implementiert, müsst ihr euch also keinen Kopf machen, ist gut gelöst. Und zwar ist in drei verschiedene Schichten hier einzugliedern. Einerseits habt ihr im Design schon Schriftfamilien gewählt, abhängig von der Zielsetzung. Da ist es optimal, wenn ihr auf Systemschriften zugreift und weniger auf Sonderfonts. Was besonders nett ist, ist die typografische Ordnung im System. Und das wird halt entsprechend aufskaliert durch dieses Effective Pixel System. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Es gibt immer einen passenden Namen dazu, nämlich der Header. Also hier ist das quasi das bildliche Pendant dazu. Wird als Header Text Block Style angelehnt, der kann abgelegt, der kann geändert werden und dem können andere Stile zugewiesen werden. Aber wenn ihr mit diesem Siebener Klang arbeitet, habt ihr auf jeden Fall eine gute Typografie. Und die Namen sind eigentlich auch, die sprechen für sich. Also Fließtexte kleiner, Subtitle auch wieder abgestuft zum Titel, das ist der übergeordnete Header. Also Zuordnung ist auch eine klare Sache und das baut ein ganz sauberes, ästhetisches Typosystem auf. So. Und das ist alles quasi von Hause aus drin. Wo kommen Texte primär zum Einsatz? Ja, bei Formularen und Ähnlichem. Und wenn ihr euch da ein bisschen an die Regeln guter Formulargestaltung haltet, dann schafft ihr auch gute Seiten und die können sich durch, also sprich ordentlich beschriften, sinnvolle Größen, die Gruppenbildungen, dass die Sachen nicht zu sehr aneinander kleben. Und eben keine eine große einspaltige Layouts in Gruppen auflösen, weil dann kann man die nämlich über spaltenweise quasi verteilen und dann auch adaptiv oder reaktiv sein. Also wenn zum Beispiel unten die Touch-Tastatur einfährt, dann rutscht es quasi ein bisschen zusammen. Also rutscht es in die nächste Spalte. Bei den Beschriftungen gibt es, wie gesagt, freie Möglichkeiten, vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, ob man es nicht sogar in die Control schreibt und vergesst die Bildschirmtastatur nicht. Also ich habe schon viele Applikationen gesehen, die halt, wo die dann mitten über das Formular gekleistert ist. Und dann kann man es nicht mehr bedienen, ordentlich. Was auch quasi von Hause aus angeboten wird, so dass ihr gar nicht malen müsst, sind die Icons. Die sind als Symbolfont mit integriert und deshalb auch direkt mal Herz hin. Ich finde es toll. Es sind circa 600 Icons anvisiert, aber also irgendwas wird man schon finden. Hier muss man kaum selber malen und ihr könnt die durch Kürzel selber integrieren, sodass ein Schriftzeichen quasi das ist wie ein Schriftzeichen dann integriert wird als Bildchen in Buttons und Ähnlichem. Bei der Texteingabe gibt es noch so ein paar Sonderformen. Das wird über die sogenannte Textbox abgebildet. Und die haben halt noch ein paar mehr States als der rein passiv lesbare Text, nämlich dass man darin markieren kann, dass er inaktiv ist. Es gibt die Sonderform der Passwortboxen oder der Langtexte. Und zum Schutz vor Fehlern gibt es halt eine Markierung und einen kleinen Tooltip. Also innerhalb von Formularen wird sowas zumeist natürlich kräftig rein kombiniert. Kurz noch was nachdem wir jetzt viel Text hatten, kurz noch was zum Thema Grafiken, wobei ich mich hier relativ kurz halten will. Es wird viel Arbeit auf uns zukommen, sobald wir mit Design anfangen. Es gibt Faktoren zur Betrachtung. Es gibt andere, das sind die eingangs genannten, also von 100 bis 400 hoch. Es gibt Faktoren, die umgekehrt genutzt werden können, wenn man keine extra Bilder anbieten will. Aber wir als ordentliche Designer wollen natürlich alle Bilder extra anbieten. Das heißt aktuell, dass jedes Icon in siebenfacher Größe angeboten werden muss, von dem fürs kleinste System bis zum großen. Das sind, ich habe das mal so an einem Beispiel hochgerechnet, also von dem kleinen Batch-Icon habe ich nachgefärbt bis zum Splash-Screen, Big und dann das Widescreen und mittlere Größen. Store ist hier, glaube ich, das eine. Also es muss ein ganzes Pfund Zeug gemacht werden und ab Windows 10 dann mal 7. Dabei müssen alle 96 DPI haben. Pixelgenau passen, sonst meckert das System, mit dieser Scale-Bezeichnung ausgerüstet sein, dann holt sich das System das automatisch. Da kommt aber so viel System oder so viel Datenmenge bei raus, dass man optimalerweise, also dass man noch Daten optimieren muss, also ja, Kompression drüberlegen muss. Das wird dann übers App-Manifest oder in den entsprechenden Assets-Ordnern angeboten und ja, dann holt sich das System dann schlussendlich das Richtige automatisch. Ja, ein bisschen was zum Thema Nutzerinteraktion. Wie viel habe ich noch? Bin ich gerade? Ja, okay, eine Viertelstunde, das kann ich noch machen. Und zwar möchte ich eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ja verschiedenste Interaktionsformen haben, die wir im Blick haben müssen und ihre Sonderformen. Ich habe es wirklich nur mal ganz grob zusammengefasst. Also Touch zieht Touch-Feedback nach sich. Ich kann Dinge von einem Punkt zu einem Ziel bewegen. Ich habe den optischen Zoom noch als Besonderheit. Ich habe den Semantik-Zoom. Ich kann Dinge drehen, auswählen, ziehen. Das sind halt Sonderinteraktionsformen. Moment, ich glaube, ich habe mir hier eine Seite verdreht. So, Entschuldigung, ich habe mir eine Seite verdreht. Ich gehe gleich nochmal zurück. Und je nachdem, was ihr macht, gibt es halt unterschiedlichstes visuelles Feedback. Wir haben halt, je nach Control Art gibt es ein anderes Feedback. Also sprich, der Touchpunkt ist was anderes als bei der Tastatursteuerung. Da gibt es halt so ein Rähmchen drumherum oder Dinge werden versetzt. Wenn ich mit Text interagiere, gibt es nochmal andere Feedback-Möglichkeiten. Und wenn ich irgendwo am Rand oder sowas interagiere, dann kommt das auch über, kann man auch nochmal Dialoge bekommen. Sekunde, nee, ich wollte noch was zum Thema zu zwei spannenden Randthemen von UI-Design sagen. Sorry. Und zwar habe ich noch, danke Marco, dass du richtig runterzählst. Super. Und zwar zum Thema Barrierefreiheit. Im System ist das integriert von vornherein. So dass es möglich wäre, Applikationen für Menschen mit verschiedensten Einschränkungen, die nicht gut gucken können, die nicht gut hören können, anzulegen. Es gibt dazu Ansätze wie Sprachausgabe, wie Tastatursteuerung oder Kontrastreichtum. Und es ist halt quasi implementiert, aber die Controls können das. Das System, Windows 10 System sieht das vor. Auch die älteren Systeme sehen das schon vor. Aber es wird nichts werden, wenn man es nicht implementiert. Das heißt, für uns als Designer macht es Sinn, über sogenannte Design for All Prinzipien nachzudenken. Also einfach, logisch, klare, lineare Bedienung mit Bildsprache unterstützt, groß genug. Also von vornherein im Design so denken. Es muss umgesetzt werden, über die sogenannte UI-Automation in XAML integriert werden und mit C-Sharp angesprochen werden. Und hinterher muss man noch testen, ob das Ganze funktioniert, also sprich, ob der Narrator dann auch eine Sprachausgabe macht. Und in der Publikation muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass diese App dann halt auch Menschen mit Einschränkungen bedienen können. Also zum Beispiel Nachrichten für Blinde ist nicht, ist damit sicherlich eine hilfreiche Sache. Nochmal zum Thema Hören und Sprechen, zumindest über das Windows Phone kann halt auch Cortana mit angebunden werden. Aber da gibt es eigentlich im UI-Design nicht viel zu bedenken. Das ist Interaktionsdesign, weil Cortana hört zu, bestätigt, sucht und antwortet. Aber ich brauche es eigentlich, also visuell passiert hier nichts, sondern es ist eher eine Sache in Richtung, in Richtung Konzeption im Vorfeld. So, das visuelle Feedback hatte ich gesagt. Ich bin dank eurer zeitlichen Angaben schneller als gedacht. Ich wollte noch zwei Sachen in eigener Sache kurz ansprechen, aber würde jetzt an dieser Stelle als allererstes mal sagen, gibt es hier Feedback eurerseits? Gibt es Fragen eurerseits? Ich habe im Chat eigentlich immer nur die Zeiten gesehen und ja und passt, Ton weg. Gibt es irgendwas? Das Settings Panel sollte es eigentlich unter Windows 10 noch geben. Aber ich muss da ganz ehrlich mal eine hilfensuchenden Blick in den Nebenraum werfen. Also Realisationsform ist eine andere. Also als Flyout, aber im Prinzip ist es, dass der Gedanke dahinter bleibt. Also es war ja vorher eigentlich auch eine Form von Flyout. Nämlich, dass am rechten Rand dann noch was rüberkommt. So, ist anders gelöst, wenn man noch, wenn noch nicht integriert. Okay, danke Marco. Also es ging mir vom Interaktionsdesign auch mehr auf den Hinweis, dass es da noch andere Bereiche gibt, die man bedenken muss. Nämlich, dass es Flyouts gibt mit Hilfe, Hinweisen und so weiter. Jo, ich befürchte, wir müssen uns da alle noch ganz, ganz viel anschauen. Also das war eine Kompress, was ihr heute gesehen habt, war eine Kompression von ganz vielen Infos zusammengedampft auf das meiner Meinung nach fürs Design Wichtigste. So, dann würde ich noch was Kommen noch mehr Fragen? Habt ihr keine Fragen? Da würde ich jetzt gerade noch kurz was in eigener Sache sagen, wenn es recht ist. Und zwar haben der Lars Heinrich und ich also quasi von MVPs für MVPs vor einiger Zeit mal eine MVP-App gemacht. Also da findet ihr einen großen Überblick über das Programm an sich, über die Einzelpersonen bis hin zu Profilen. Das ist eine 8.1er-App, aber nicht fürs Phone, sondern für Tablet und Desktop. Und ja, also das Bildchen dazu seht ihr. Und ja, nutzen ist, wie gesagt, ihr findet da halt alle MVPs dieser Welt findet ihr da drin, mit Detailbeschreibungen, mit wie kann ich die kontaktieren, wo sind die noch unterwegs, was haben die an Publikationen oder Blogs am Start. Also, und wir sind ganz traurig, die ist überhaupt nicht so genutzt, wie sie sein sollte und wie wir uns das gewünscht haben. Also bitte downloaden, nutzen, Feedback geben, wir würden uns irre freuen. Und dann gibt es ein Projekt, das begleitet uns aktuell und ich möchte die Gelegenheit nutzen, es an jeder Stelle breitzutreten, wo ich es kann. Wir haben hier als Team im Ehrenamt mit einem Partnerunternehmen eine Orientierungshilfe-App für Flüchtlinge, die in deutsche Städte kommen, am Beispiel der Stadt Dresden gemacht. Die haben wir als Phone-App realisiert. Und die wird später auch fürs Android da sein. Und ja, WPF könnte es werden. Windows 10 ist auch möglich. Und die ist gerade in die Zertifizierung übergegangen und sollte, wenn wir es gut gemacht haben, dann morgen im Store landen. Das Ding heißt Welcome App. Bitte, bitte download, verbreiten, unterstützen. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auf Verbreitung aller Art. Ja. Ich switch noch mal hin und her. Also MVP Central downloaden und nutzen und Welcome App downloaden, verbreiten, Feedback geben, unterstützen. Wir fänden es toll. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um mich zu bedanken. Aber da kommt noch ein bisschen was rein von euch. Da wird noch was mit den Menüs. Okay. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Feedback? Ansonsten sage ich danke und leite quasi direkt rüber möchte direkt darauf hinweisen, es geht weiter mit dem Lars. Dann so in 5 Minütchen. Ja, danke an dieser Stelle. Ich bleibe für Fragen natürlich noch hier. Wenn du die Aufnahme beenden möchtest,